Thilo Sarrazin hat wieder ein Buch geschrieben mit dem Titel Europa braucht den Euro nicht. Damit hat er bereits im Vorfeld der Veröffentlichung so viel Aufsehen erregt, dass er zur besten Sendezeit in die ARD-Talkshow bei Günther Jauch geladen wurde. Dort erwartete ihn nicht die sonst übliche Expertenrunde, sondern Peer Steinbrück, ein echtes Alpha-Tier und potenzieller Kanzlerkandidat der SPD. Keine breit angelegte Diskussion. Eine Abrechnung mit Sarrazins Thesen hält Steinbrück für dringend geboten, denn namhafte Vertreter aus Politik und Medien halten Sarrazins Thesen offenbar nicht einfach für kritikwürdig, sondern für brandgefährlich. Beleuchten wir also kurz mal die Situation, den Hintergrund in Euroland für diese Abrechnung Steinbrücks mit Sarrazins Thesen. Die Schuldenkrise in Europa wird in zahlreichen Euro-Staaten mit einem gigantischen Verarmungsprogramm gegen die eigene Bevölkerung angegangen, um mit dieser Art von Haushaltskonsolidierung das Vertrauen der Finanzmärkte zu erhalten. Zusätzlich zu dieser Rosskur, die auch den Bewohnern der Nordländer des Euro nicht erspart bleibt, finanzieren die vergleichsweise starken Nationen im Euro mit Billionenkrediten, europäische Haushalte und Banken. Damit wollen die starken Nationen die Zahlungsunfähigkeit nennenswerter Teile der europäischen Kreditbranche, am Ende ganzer Staaten, also diese Zahlungsunfähigkeit unterbinden und den Euroraum insgesamt mit seinem Euro in Kraft halten. Die Skepsis der Völker gegen den Euro wächst. Im nördlichen wie südlichen Euroland, und sie gibt Parteienauftrieb, die sich gegen die Sparpolitik zur Rettung des Euro aufstellen oder gleich gegen den Euro selbst antreten. Solche Regungen in der demokratischen Parteienlandschaft, verursacht durch Volkes ärgerliche Wählerstimme, können die Regierungen der großen Gläubigerstaaten, allen voran Deutschland, überhaupt nicht ertragen. Und warum? Weil diese Entwicklung einer Euroskepsis ihre Handlungsfreiheit bei der Bewältigung der Schuldenkrise zulasten der Bevölkerung in Europa und ihr Euro-Projekt insgesamt behindert, wenn nicht gar gefährdet. Sarrazins Buch gilt daher prominenten Vertretern der politischen Führungselite wie Steinbrück als schädlich und gefährlich, weil bereits sein Titel dazu angetan ist, die Euroskepsis und ihre Wirkungen im Volk zu befördern. Die Süddeutsche Zeitung drückt sich dazu folgendermaßen aus. Anliegen Steinbrücks war es dem Vernehmen nach, Sarrazins Thesen möglichst schnell und öffentlich zu widersprechen, damit sich Euroskeptiker in der Bevölkerung nicht ermutigt sähen. Soweit die SZ.
Gut, wir sehen uns jetzt aber ermutigt, erstmal den Sarrazin uns vorzuknöpfen. Wir wollen seine Thesen und deren Begründung heute in der Sendung besprechen und danach dann auf die Entgegnung von Steinbrück, von diesem SPD-Politiker, die er im Fernsehen dem Sarrazin hat zukommen lassen, eingehen. Also erstmal zu Sarrazins ökonomischer Kritik am Euro. Die lautet sinngemäß, der Euro bringt für Deutschland mehr Risiken als wirtschaftlichen Nutzen. Wir brauchen den Euro nicht. Unsere Kritik geht so. Sarrazin verkennt ganz gründlich und grundsätzlich den Sinn und Zweck des vereinten Europas und seiner Gemeinschaftswährung. Denn er fragt nicht, was die beteiligten Staaten mit Europa und mit dem Euro bezwecken. Die Leitlinie seines, Sarrazins, Nachdenken ist eine andere. Sarrazin denkt sich eine Vorstellung von Europa und seinen Zielsetzungen aus Und für diese Vorstellung, die er sich von Europa macht, also für die Erfolgsmaßstäbe und Ziele, die er diesem Europa zumisst, dafür erscheint ihm die gemeinsame Währung als überflüssig, am Ende sogar schädlich. Sarrazins Vorstellung davon, was Europa seiner Meinung nach eigentlich soll und will, hört sich so an, und da zitiere ich mal aus dem Vorabdruck des Buches in der Zeitschrift Focus in diesem Jahr, im Frühjahr irgendwann. Also Zitat Sarrazin: Europa ist erfolgreich, wenn Frieden herrscht. Wenn in den Ländern Europas die Demokratie stabil bleibt bzw. sich festigt, wenn die Menschen Arbeit finden und von den Früchten ihrer Arbeit leben können. Andere Erfolgsmaßstäbe für Europa finde ich nicht. Denn die Zeit für militärische Eroberungen, für den Erwerb neuer Kolonien oder andere Methoden des äußerlichen Machtzuwachses sind zum Glück vorbei. Brauchen wir für irgendeines dieser Ziele in ganz Europa oder in Teilen Europas eine gemeinsame Währung? Natürlich nicht. Das war jetzt also das etwas längere Zitat, mit dem Sarrazin seine Kritik am Euro auf den Punkt bringt, kann man fast sagen, zusammenfasst. Also nochmal: Frieden, Demokratie und Arbeitsplätze, von denen die Menschen leben können, das hält Sarrazin für die maßgeblichen politischen Ziele bzw. für die gültigen Maßstäbe, an denen sich der Erfolg des vereinigten Europas bemisst, und den Euro bräuchte es dafür nicht. Ein derartiges Europa ist allerdings Sarrazins Fantasieprodukt. Die Realität sieht anders aus. Gucken wir uns Sarrazins Bild von Europa mal im Einzelnen an. Erste Definition war: Europa ist erfolgreich, wenn Frieden herrscht. Diese Floskel Frieden wird zwar auch von den führenden Politikern Europas immer wieder benutzt, um den Staatenbund zum Beispiel in ein gutes Licht zu rücken. Wahr ist diese Behauptung deswegen nicht. Frieden, das ist der Zustand, in dem zwischen Staaten nicht Krieg geführt wird. Kein weiterer ökonomischer oder politischer Zweck, dem die Politik nachgeht, ist damit benannt. Im Frieden streben Staaten natürlich ihre diversen wirtschaftlichen und politischen Ziele an, aber Frieden ist nicht der angestrebte Erfolg. Frieden einfach so für sich genommen ist überhaupt kein politischer Zweck. Und wer der Politik nachsagt, ihr Ziel sei Friedensstiftung oder Friedensbewahrung, der will ihr damit bloß ein Kompliment machen und allen ihren realen Taten und Absichten bescheinigen, dass sie gut und wertvoll sind, weil und solange sie vom Krieg Abstand nehmen. Frieden ist eine Idealisierung aller realen Politik. Und das, behauptet Sarrazin, sei das Ziel und der Erfolgsmaßstab Europas. Kein Wunder, dass ihm dafür ein gemeinsames Geld, also der Euro, als gänzlich überflüssig erscheint. Das ist er ja wohl auch.
Ja, und nicht anders verhält es sich mit dem zweiten von Sarrazin aufgerufenen Titel: Europa ist erfolgreich, wenn Demokratie herrscht. Sicher, auch das gehört zum festen Repertoire ideologischer Rechtfertigung des geeinten Europas. Stimmen tut es nicht, weil die mit Demokratie angesprochene Herrschaftsform gar kein Ziel beinhaltet, dem sich Europa damit verschrieben hätte. Demokratie ist ein Auswahlverfahren, mit dem das Personal für die Ausübung staatlicher Macht bestimmt wird. Und sonst will diese Macht nichts. Der Erfolg, den diese Macht anstrebt, soll in nichts anderem als der Erhaltung und Festigung des demokratischen Verfahrens bestehen? Also in der Wahl eines Politikers? Dies die Frage. Erhebt man mit Sarrazin diese wunderliche, zirkuläre Vorstellung zu einem Ziel Europas, so kommt auch das ohne den Euro aus. Dann bleibt noch die Arbeit, von der die Menschen leben können sollen, Sarrazins dritte Aufgabenstellung für ein erfolgreiches Europa. Das klingt im Unterschied zu einem Ideal wie Frieden und einem methodischen Prozedere wie Demokratie schon eher nach einem handfesten Ziel. Das ist allerdings ein Ziel, das in dieser Fassung weder Europa noch sonst irgendein kapitalistisch verfasster Staat verfolgt. Da ist das auskömmliche Leben der Menschen, die für Einkommen arbeiten, überhaupt nicht der Zweck aller wirtschaftlichen Bemühungen. Die Arbeit der Leute ist vielmehr das Mittel, das Wachstum kapitalistischer Unternehmen und des ganzen staatlichen Standorts voranzubringen. Und das gelingt umso erfolgreicher, je geringer das Einkommen ist, das die Betriebe für die Leistung ihrer Belegschaft zahlen müssen. Aber solche Unterschiede interessieren weder einen Sarrazin noch diejenigen, mit denen er sich auseinandersetzt. Arbeit und Lebensstandard, das ist für Sarrazin und andere nur ein Synonym, also ein beschönigender Ausdruck für das eigentlich Gemeinte, nämlich das kapitalistische Wachstum der Nation, das mit der Wohlfahrt der Ausgenutzten schlicht gleichgesetzt wird.
Im Hinblick auf dieses gesamtnationale Wachstum meldet Sarrazin seine größten Bedenken an, weil er mit seinem ökonomischen Sachverstand die von den Euro-Befürwortern dafür genannten Vorteile des Euro für Deutschland einfach nicht entdecken kann. Das immer wieder bemühte Argument von den gestiegenen deutschen Exporterfolgen dank Euro-Währung, das weist Sarrazin mit Verweis auf gesunkene deutsche Außenhandelserlöse in diesem Raum zurück. Dem Wachstumversprechen, das dem Euro aus der Sicht seiner politischen Konstrukteure zukommt, dem begegnet Sarrazin mit dem Einwand, Euroland sei nicht stärker gewachsen als die Wirtschaft der Nicht-Euro-Länder, Schweden oder Großbritannien, während dagegen die Wirtschafts- und Finanzkraft der südlichen Euro-Mitglieder sogar geschwunden sei. Ein Umstand, der sich jetzt in der Finanzkrise als teures Risiko erweise, dem viel Kredit der Nordeuropäer geopfert würde. So sieht das Sarrazin. Diese nationale Bilanz, die der ehemalige Bundesbanker Deutschland und seinen Wirtschaftsinteressen vorhält, ist ein Missgriff. Auch dann, wenn das Zahlenwerk stimmt. Die Vor- und Nachteile, mit denen Wirtschaft und Nation durch den Euro laut Sarrazin konfrontiert sein sollen, die liegen gar nicht auf der Ebene, auf der die Konstrukteure des Euro seinen maßgeblichen Erfolg für die Partnerländer Europas ansiedeln und auch anstreben. Sicher ist mehr Export und größeres Wachstum für einen Standort besser als das Gegenteil. Aber für diesen nationalen Ertrag, jedenfalls nicht allein und auch nicht vorrangig für ihn, dafür haben die europäischen Gründerstaaten das vereinte Europa mit Binnenmarkt und am Ende auch noch das gemeinsame Geld der vielen gar nicht auf den Weg gebracht. Die Zusammenlegung europäischer Standorte zu einem vergrößerten Wirtschaftsraum sollte und soll einen durch keine Zollschranken behindertes Heranwachsen kapitalistischer Unternehmen zu weltweit konkurrenzfähigen Global Players ermöglichen. Die Einführung der Gemeinschaftswährung zielt darüber hinaus darauf, die dank Binnenmarkt gewachsene Masse und Konkurrenzfähigkeit kapitalistischen Wachstums zum Hebel für die herausragende Qualität des Euro zu machen. Sprich, die internationale Konkurrenz neu aufzumischen, um aus dem Weltmarkt mehr herauszuschlagen. Dieses Geld der Euro soll darüber so viel internationalen Zuspruch durch die Geschäfts- und insbesondere die Finanzwelt erfahren, dass der Euro tendenziell den Dollar als Weltgeld verdrängt und für die europäischen Partner die Gleichung wahrmacht, auf die alle großen kapitalistischen Mächte aus sind. Ihr nationaler Kredit soll zu einem international gültigen Zahlungs- und Geschäftsmittel aufsteigen.
Gut, das sind Auskünfte über die wirkliche Bedeutung des Euro, die die europäischen Nationen mit dieser Gemeinschaftswährung beabsichtigen. Es ist ein gigantisches Projekt. Auf dem Feld der Währung ein imperialistisches Projekt. Denn Imperialismus, das ist Beherrschung anderer souveräner Staaten durch überlegene politische Macht. Auf dem Feld der Währungen heißt Imperialismus, eine überlegene Finanzmacht zu schaffen, die die Euro-Staaten dazu befähigt, andere Staaten ökonomisch und damit auch politisch zu kontrollieren. Das ist die Wahrheit über die Erfolgskriterien des Euro. Diese Währung hat den Zweck des weltpolitischen Machtzuwachses für Europa, und zwar Machtzuwachs jenseits der militärischen Eroberungen, die Sarrazin ja als überholte Politik ausschließt. Mit dem Erfolg dieses Projekts soll allen beteiligten Staaten eine Macht zuwachsen, die keiner auf sich alleine gestellt hätte zustande bringen können. Also ist das Ganze mehr als die Summe seiner Teile. Euroland ist mehr als die Addition der teilnehmenden nationalen Standorte und ihres Wachstums. Daran gemessen, also an diesem Projekt gemessen, ist die Rechnung von Sarrazin geradezu abwegig, wenn er deutsche Exportziffern mit und ohne Euro vergleicht. Seine Rechnung unterschlägt, dass die im Euro zusammengefasste Wirtschaftskraft der Euro-Länder dieser neu geschaffenen Währung ein weltweites Gewicht verleihen soll. Das soll allen damit wirtschaftenden Nationen eine neue Potenz verschaffen, die sie allein auf sich gestellt nie erreichen können. Dieses Projekt ist bekanntlich mit viel europäischem Kredit auf den Weg gebracht worden. Kredit, der nun in die Finanzkrise eingemündet ist, die neuerlichen Kredit für die Stützung überschuldeter Staatshaushalte und marode Banken notwendig macht, wenn das Euro-Projekt nicht kaputt gehen soll. Das alles fasst sich in Sarrazins Optik so zusammen, dass ihm die ökonomischen Vorteile des Euro als fingiert erscheinen, die Nachteile angesichts der Krise aber als offensichtlich. Angesichts dieser Bilanz kann der Mann sich nur noch darüber wundern, wie überhaupt jemals ein deutscher Politiker auf die Idee verfallen konnte, den Euro zu erfinden. Die Schuldenkrise macht ihn stutzig, aber schon die Gründungsidee ist für ihn ein Mysterium. Denn in den Erfolgsmaßstäben, die Sarrazin sich vorstellt, kann er keinen Grund für die Einführung einer Gemeinschaftswährung finden. Und die wirklichen nationalen Zwecksetzungen für die Etablierung des Euro, die leuchten ihm nicht ein oder er will sie gar nicht zur Kenntnis nehmen. Dabei hat er in seinem Zielkatalog für Europa, den wir am Anfang vorgelesen haben, eine Zielsetzung kategorisch ausgeschlossen. Die aber hätte vielleicht selbst ihm den Zusammenschluss europäischer Staaten in einen Gemeinschaftsverbund erklären können, nämlich das Ziel äußerlicher Machtzuwachs. Ich lese nochmal vor, was der Sarrazin da gesagt hat. Am Anfang hatte ich es ja neben Frieden, Demokratie und Arbeitsplätzen, wie er sich als Europas Ziele vorstellt, gesagt: Die Zeit für militärische Eroberung und andere Methoden des äußerlichen Machtzuwachses ist zum Glück vorbei. Der äußerliche Machtzuwachs, hinter dem Staaten immer her sind, und dafür hat Europa den Euro geschaffen, dieser äußerliche Machtzuwachs ist nach Sarrazins Auffassung in unserer heutigen Zeit definitiv bedeutungslos geworden. Was für ein Irrtum.
Ja, um an Barbara erwähnten Irrtum anzuknüpfen, da kommt jetzt der Steinbrück ins Spiel. Der schafft als Fachmann für äußerlichen Machtzuwachs gleich einmal eine öffentliche Entgegnung auf Sarrazin und Steinbrück sagt, dass die Zeiten ganz und gar nicht vorbei sind, in denen europäische Nationalstaaten sich eben um einen solchen Machtzuwachs bemühen. Sie tun es freilich in der Hauptsache mit anderen Methoden als der militärischen Eroberung, wie Barbara gesagt hat, von Geländen, die Sarrazin als Relikt imperialistischer Vergangenheit in Erinnerung bringt. Ich zitiere Steinbrück aus der FAZ. Deutschlands Wiederaufstieg nach der Katastrophe von 1933 bis 1945 war nur in und mit Europa möglich. Dieser Einbettung in die europäische Völkergemeinschaft verdanken wir letztlich auch den Glücksfall unserer Wiedervereinigung. Soweit Steinbrück. So also muss sich der anlässlich der Integrationsdebatte als nationalistischer Scharfmacher in weiten Teilen der Republik geächtete Sarrazin von einer Führungsfigur aus dem engeren Machtzirkel der Nation belehren lassen. Wer sie mit ökonomischen Vor- und Nachteilen der Gemeinschaftswährung aufhält, ist eine Krämerseele, die die politische Bedeutung Europas und des Euros für Deutschland und seinen nationalen Machtzuwachs verkennt. Deutschlands Hinwendung zur westlichen Staatengemeinschaft im Allgemeinen sowie seine europäische Integration im Besonderen sind laut Steinbrück nicht die Bremse, sondern das Mittel für den Machtzuwachs Deutschlands und zugleich das Instrument, den Zuspruch der dadurch in ihrem Gewicht zurückgesetzten Partnerländer einzufahren. Was dieses Deutschland aus Volk und Territorium an Kapital herausgeschlagen hat, macht es dank überlegener Konkurrenzfähigkeit und Größe seiner Unternehmen zum Hauptnutznießer des europäischen Binnenmarktes. Deutschland ist auf diesem Weg in Europa und durch Europa reicher und mächtiger geworden, reicher und mächtiger jedenfalls als die europäischen Partner, die sich ihrerseits eine Stärkung an den wirtschaftlichen Potenzen des eingebundenen großen Deutschlands ausgerechnet haben.
Die Krise zeigt es drastisch. Berlin ist das Hauptquartier einer überlegenen Gläubigernation, die den auf ihren Kredit angewiesenen Schuldnerländern die fällige Krisenpolitik diktiert oder sie vom Kredit abschneidet. Ein Diktat nicht nur zum Schaden der jeweiligen Bevölkerung, die verarmt wird, sondern im Urteil nationaler Führer nicht selten auch zum Nachteil der jeweiligen Nation, die ihre wirtschaftlichen Grundlagen auf deutsches Geheiß kaputt sparen muss. Das ist also Steinbrücks Belehrung sinngemäß. Er sagt so sinngemäß, wie gesagt, das ist eine Machtfülle Deutschlands in und durch Europa, die sich ein Sarrazin hinter die Ohren schreiben soll, bevor er die Verantwortungsträger dieses imperialen Aufstiegs mit seinen kleinkrämerischen Rechnungen behelligt. Das ist Steinbrücks Grußbotschaft an den Ex-Bundesbanker, dem er das Maul stopfen will, bevor er die eigene Bevölkerung gegen den deutschen Erfolgsweg aufbringt.